Heute habe ich meinen alten Schulfreund Max Wittrock hier. Max ist zum einen Mitgründer von Mai Müsli und Jokolade und zusätzlich, ich muss mir das mal aufschreiben, weil er so viele Sachen macht, Berater, Business Angel, Dozent und vieles weitere. Und vor allem hat er jetzt ein zweites Buch rausgebracht und zwar von Null auf Welt. Ich freue mich sehr darauf. Los geht's. Max, freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch sehr.
Als allererstes, lass mal kurz in die Geschichte eintauchen. Und zwar, wie kommt man vom braven Jurastudenten dazu, ein Startup wie Mai Müsli zu gründen?
Also, ich habe in Passau studiert, ja, die Müsli-Hauptstadt Deutschlands. Und wir waren 2005 auf dem Weg zum Badesee, zwei Freunde, Hubertus, Philipp und ich, und haben den Radiospot einer anderen Müsli-Firma gehört. Und die beiden haben mich so schon damals in der Uni so mit dem Unternehmertum ein bisschen angesteckt. Ja, ich hatte das vorher gar nicht so für mich als Berufsoption auf dem Schirm. Und aus dieser Werbespot-Fahrt, ja, das ist, du brauchst ja manchmal, ich glaube nicht dran, dass die meisten Geschäftsideen entstehen, weil Leute irgendwie auf Kuchendiagramme gucken, ne? Sondern weil du halt so ein Funke überspringt. Und wir haben einfach mal einen Anlass gehabt, um über das Thema Müsli zu reden und haben relativ schnell festgestellt, krass, das kann man sich nicht selber zusammenstellen. Und dann beginnt aber ja die eigentliche Arbeit, das, was Professor Günther Faltin irgendwie so Konzeptkreativität nennt. So, wir hatten so die, individuelles Müsli, aber dann haben wir das weiterentwickelt und 2007 im April konnten wir dann online gehen mit Mai Müsli, ein Online-Konfigurator für Bio-Müsli mit mehr als 566 Milliarden Möglichkeiten. Ja, und so hat so meine Startup-Reise angefangen.
Okay, spannend. Und jetzt mal rückwirkend betrachtet, ist viel passiert. Was würdest du sagen, warum ist Mai Müsli so ein großer Erfolg geworden?
Naja, also die Gleichung hat schon wahnsinnig viele Variablen. Ich finde es im Nachhinein ist man ja sowieso immer schlauer. Das heißt, im Nachhinein dann zu sagen, ja, also das war so eine hochstrategische Entscheidung. Lass uns mal von hinten aufrollen. Ich glaube, erstens brauchst du immer eine gehörige Portion Glück. Dann gibt es irgendwie Research, der ganz gut zeigt, du musst mit dem Timing auch richtig liegen. Es gibt viele Ideen. Jetzt stellen wir uns was wie mein Müsli vor mit einem Faxabruf. Ne? Das ist so, klingt nicht so interessant. Das heißt, das Internet musste auch einen gewissen Grad an Maturity haben. Und ich glaube aber, um jetzt mal noch eine Sache rauszugreifen, du musst auch selber intrinsisch an verrückte Ideen glauben, weil die Begeisterung jetzt in meinem Umfeld hat sich schon in Grenzen gehalten. Also wenn wir Leuten davon erzählt haben und gesagt haben, hey, wir machen jetzt ein Müsli-Startup, ja, das ist so, ihr erinnert euch vielleicht, die so ein bisschen älter sind und jetzt Zuschauer oder zuhören, 2007, das war nicht so, wow, E-Commerce, das war so Social Networks, ja, da haben Leute irgendwie StudiVZ-Accounts gehabt und Facebook hat gerade so in Deutschland angefangen und gerade so ein bisschen Traction bekommen. Das, glaube ich, hat auch eine Riesenrolle gespielt, dass wir einfach krass dran geglaubt haben. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz tolle Teammitglieder, so, das ist ja nichts, was du dann alleine machst. Das ist so ein wichtiger Faktor und so viele Menschen haben dazu beigetragen. Genau, ich glaube, da könnten wir eine ganze Folge füllen und ich bin aber einfach wahnsinnig dankbar, dass wir das erleben durften und ja, es war echt eine abgefahrene Reise.
Tauchen wir mal ein in die Welt der Startups und vielleicht mal erstmal mit der Begrifflichkeit. Was würdest du sagen, ist deine Definition heutzutage von Marketing und wie würdest du sagen, unterscheidet sich das jetzt von Startup-Marketing?
Also ich finde, was ich über Marketing so gelernt habe, das erste Mal mit Marketing, kam ich in Berührung über Hubertus, mein Müsli-Mitgründer. Der hat mich so wirklich für dieses Thema begeistert. Und der hatte damals auch ein Buch, das, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, das hat Sergio Simon hat das geschrieben, das heißt The End of Marketing as We Know It. Und da ist eine sehr, ich würde fast sagen, kapitalistische Definition von Marketing drin. Da steht drin, Marketing, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, aber sinngemäß wird es stimmen. Marketing is selling more stuff to more people, for more money, more often. Ja, das ist ja eine sehr, sehr marktgerichtete Definition. Und ich glaube, was ich über die Zeit gelernt habe, ist, für mich ist Marketing vor allem, und das ist der wichtigste Aspekt, kundengerichtet. Ich glaube, Marketing ist für die Kundinnen und Kunden da. Wir machen Marketing nicht, um uns darzustellen als Unternehmen, wie toll wir sind, sondern wir möchten etwas für den Kunden tun. Und Seth Godin, den vielleicht auch manche kennen, Marketing-Autor, hat so eine ganz markante Brille, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, der drückt das blumiger aus, als ich das jemals könnte, aber der sagt im Prinzip, Marketing is there to serve people. So, wir machen etwas für die anderen. Und wenn man es so ganz lehrbuchmäßig sich nochmal angucken will, dann mag ich, da rollen dann die Expertinnen und Experten oft mit den Augen, weil sie sagen, ah, das kann ich nicht mehr hören. Aber ich mag ganz gerne diese 4P-Betrachtung. So, Marketing ist eben nicht nur Promotion, sondern Marketing ist zum Beispiel auch Produkt. Marketing ist zum Beispiel auch Price und Marketing ist zum Beispiel auch Placement. Ja, und deswegen, Marketing ist einfach viel mehr als nur verkaufen.
Im Buch gehst du ja auch auf 2 Ps ganz besonders ein. Ja, welche sind das? Warum?
Also 2 Ps, die ich so extra noch herausgreife, sind Problems und People. Und bei Mermüsli waren wir in so einer ganz komfortablen Situation, weil wir uns am Anfang gar nicht so sehr Gedanken machen mussten über die Zielgruppe. Was ich damit meine ist, das ist eine Frage, die wurde mir so häufig gestellt. Da habe ich gesagt, naja, klar hilft es zum Beispiel bei so einem Internet-Business, wenn jemand schon mal internetaffin ist, ja, klar hilft es, wenn jemand irgendwie, gibt sicher auch eine Korrelation bei einem Bio-Müsli, wenn du irgendwie guckst, wie Menschen, die sowieso schon Bioprodukte oder affin für Bioprodukte sind, klar, das sind alles Sachen, die helfen, aber im Prinzip war, da es ein Mass-Customization-Produkt war, wir erinnern uns, kannst du dir ja selber so zusammenstellen, die Zielgruppe super breit. Ich glaube aber, meine Beobachtung ist, dass sich viele Unternehmen, das erlebst du bestimmt auch in eurer täglichen Agenturpraxis, viele Unternehmen überlegen sich und auch gerade Startups manchmal gar nicht so sehr, an wen möchte ich eigentlich verkaufen? So. Und eine klare Definition eine klare Vorstellung, müsste man wahrscheinlich sagen, über die Zielgruppe zu haben, glaube ich, hilft einfach enorm. Da muss man auch vorsichtig sein, dass du natürlich nicht falsche Annahmen triffst, aber du triffst ja ständig in einem Startup falsche Annahmen, ja, kannst ja immer noch korrigieren. Das zweite ist Problem. Ich glaube, dass je problemorientierter dein Startup-Business-Modell ist, je klarer du ein Problem deiner Zielgruppe löst, desto einfacher wird es für dich im Marketing. Und typischerweise in unserem Uniseminar, auf dem dieses Buch basiert, wenn man so möchte, auf den Erfahrungen, die wir da gemacht haben bei der Unternehmertun im Entrepreneurship-Inkubator in München, kommt dann meistens die Frage, naja, aber so ein Fashion-Startup, das löst doch keine Probleme. Ja? Und I tend to disagree, ja, weil ich glaube auch, wenn ich mich an meine Pubertät erinnere, ganz besonderer Skateboarding-Pulli, ja, der erfüllt auf jeden Fall, löst der Probleme, weil der ist distinktiv, der setzt mich ab, ich sehe dann nicht so aus wie die Alten, ja, wie meine Eltern vielleicht, und der ist auch integrativ, ich gehöre zu einer Gruppe von Skatern in dem Fall dazu, und deswegen glaube ich, das sind 2 Dinge, die man absolut beachten sollte. Löse ich wirklich ein Problem? Ja, muss ich natürlich nicht immer, ne, aber dann tue ich mich halt leichter. Und zweitens, wer ist wirklich meine Zielgruppe? An wen verkaufe ich und was haben die für Bedürfnisse? Weil Marketing ist für die Kundinnen und Kunden da und das ist kein Selbstzweck eines Unternehmens.
Gehen wir mal einen Schritt raus, ja, und überlegen mal, ich bin jetzt ganz am Anfang.
Ja. So.
Und meine erste Frage wäre erstmal, wie wichtig hast du so das Gefühl, ist die Idee? Wie oft ich gehört habe, dass Leute irgendwie erzählen, ich hatte eigentlich die Idee für Uber oder ich hatte die Idee für Airbnb. So. Deine Einschätzung, brauche ich überhaupt eine Idee oder gibt es vielleicht, wenn ich zum Beispiel noch keine habe, Techniken, wie ich eine Idee finde, wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt gründen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Frage, weil ich glaube tatsächlich, warum ich so ein bisschen auch dieses Buch geschrieben habe, ist, weil ich glaube, uns Gründerinnen und Gründern, nicht allen, aber uns fällt es, würde ich sagen, das ist jetzt eine Beobachtung, die ich persönlich habe, man mag anderer Meinung sein, aber uns fällt es oft leicht, so eine 15-Jahres-Vision zu formulieren und so Freitagabend vielleicht zu sagen, hey Leute, da wollen wir hin, und alle sagen, wow. Ja, und so geht es einem ja oft, wenn man so eine Idee hat, dann sagt man, wow, cool. Aber was mache ich jetzt am Montagmorgen dafür? Und da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, was sind wirklich konkrete Schritte, die man auch machen kann. Wie wichtig ist jetzt die Idee? Es ist natürlich total trendy, auf der einen Seite zu sagen, ach, die Idee, es ist alles nur Execution, ja, das ist so. Und dann gibt es so das andere Lager, das sagt, nee, in der Idee ist ganz viel. Ich würde es so sagen, ich bin ganz großer Fan eines Buches, Kopf schlägt Kapital, von Professor Faltin aus Berlin. Und der sagt, am wichtigsten, und da steckt schon ganz viel Entrepreneurship-Arbeit drin, ist die sogenannte Konzeptkreativität. Was meint ihr damit? Die Idee, erstmal zu haben, Müsli übers Internet zu verkaufen, die ist vielleicht witzig oder cool, aber die ist noch nicht so viel wert, wenn man so will. Aber wirklich, und das ist, glaube ich, der erste Schritt, und weil du Uber genannt hast, dass ich irgendwie außerhalb, also nicht mit Taxis, sondern irgendwie mit Privatleuten oder mit anderen von A nach B komme, ja, okay. Aber es genauso auszuarbeiten mit dieser App, wie es funktioniert, bei Mermüsli, den Müsli-Konfigurator, da, glaube ich, steckt schon der erste ganz große Differenzierungsfaktor drin. Das heißt, wenn du jetzt eine Idee hast, guck wirklich, was ist dein Konzept? Und ich empfehle total, dieses Kopf schlägt Kapital mal zu lesen, weil da geht es um konzeptkreative Gründungen. Das Coole an konzeptkreativen Gründungen ist eben, dass sie ihr Marketing schon in sich tragen, wenn man so will. Und das finde ich ist natürlich toll, weil dann hast du einfach weniger zu tun.
Geht es da rein in die Richtung, also es ist ja ein Unterschied, wie bei vielen Dingen, ob ich eine Idee habe oder ob ich eine gute Idee habe. Ja, gibt es denn Arten und Weisen, wie ich das irgendwie so ein bisschen challengen kann? Wenn ich jetzt sage, ich habe eine geile Idee, was ist der nächste Schritt?
Das ist eine sehr gute Frage, aber sie ist schwierig zu beantworten, weil viele Ideen, die ich zum Beispiel durch eine Umfrage verprobe. Ja, wir haben so ungefähr 1000 Leute gefragt vor dem Start mit so einem, ihr kennt diese gefürchteten Fragebögen für Bachelor- und Masterarbeiten, so einen ähnlichen haben wir auch gebaut und einfach gefragt, würden Sie Müsli online kaufen? Und die sehr ermutigende Antwort war, dass 0% der Leute ja gesagt haben. Und im Freitextfeld haben dann noch ein paar geschrieben, ja, vielleicht, aber dann müsste halt billiger sein und so, ist natürlich völlig unmöglich. Das heißt, jetzt bin ich kein absoluter Marktforschungsprofi, da wird jetzt jemand, der das schon seit 30 Jahren macht, vielleicht sagen, naja, Moment mal, das ist die falsche Frage, aber grundsätzlich glaube ich, was ist entscheidend? Entscheidend ist, wird dein Produkt wirklich gekauft? Wird deine Dienstleistung in Anspruch genommen? Findet eine Conversion statt? Und ich glaube, du musst eben, und das ist ja auch die Lean Startup Methode, die manche vielleicht schon mal gehört haben, ein MVP, ein Minimum Viable Product, ein Produkt, wo ich immer sage, dass dir gerade nicht mehr absolut peinlich ist. Ja? Komm schnell auf den Markt, du musst es ausprobieren und erst dann wirst du wissen, ob deine Idee gut oder schlecht ist.
Aber das ist ja schon gut. Also das ist ja schon mal gut zu wissen, dass man nicht sagt, okay, ich gehe jetzt mit der Idee aus und beschreibe das Ganze, sondern ich mache diesen MVP und damit gehe ich dann quasi raus.
Und das muss ja nicht mal das fertige Produkt sein. Es gibt so dieses Dropbox-Beispiel, die haben so ein Video gemacht, ne? So, wo sie einfach in so einer ganz coolen Art und Weise mit vielen Insider-Witzen einfach mal die Funktionalität dieses Produktes Dropbox gezeigt haben. Und die haben eben auch viele Absagen von Investorinnen und Investoren bekommen, aber das hat eben cool gezeigt, was das Produkt kann. Auch das kann ja ein MVP sein und auch da kann ja eine Conversion schon sein, ein Newsletter-Sign-up oder so. Du merkst ja dann, ob das gibt diesen schönen Begriff im Startup-Marketing Traction, ja, ob du wirklich Traction kriegst für das, was du gerade machst. Aber das wirst du bestimmt genauso unterschreiben wie jeder Gründer, wie jede Gründerin. Es geht fast nie ohne Durchhaltevermögen. Mhm. Ne? Du musst einfach so viel ausprobieren und manchmal bist du einfach auch ein Jahr lang komplett auf dem Holzweg, aber möglichst schnell auf den Markt, möglichst schnell echtes Marktfeedback kriegen.
Du hattest vorhin das Thema Investoren angesprochen. Und viele stellen sich auch so die Frage, selbst finanzieren oder Fremdkapital aufnehmen durch Investoren? Wie stehst du dafür? Wann würdest du jemandem raten, Fremdkapital aufzunehmen?
Naja, ich glaube, ich tue mich deswegen schwer, die Frage zu beantworten, weil das auch so eine Typsache ist. Ich glaube, ich bin, wenn ich mich jetzt selber einordnen würde, eher so ein Krämerladengründer, ja, mit so typischen Tugenden wie schnell Profitabilität, eher gebootstrapped, so. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch Gründerinnen und Gründer, die es ein Freund von mir, Moritz Werner, mal ausgedrückt hat, die zwei Gehirne haben. Die haben das gleiche Gehirn wie ich, mit dem sie irgendwie und wir alle, wo sie irgendwie sagen, ah, der Button müsste eigentlich grün sein oder der müsste rot sein und da wäre es schön, wenn das auf der Webseite steht. Aber die haben auch dieses zweite Gehirn, mit dem die irgendwas sehen, wie sich die Welt verändern wird und das dann vielleicht auch einem Mark Zuckerberg sagt, ja, ist jetzt eine gute Idee für eine Milliarde was oder Instagram damals zu kaufen, wo, also
wurden übrigens alle für verrückt erklärt haben.
Genau, eben. So, und wo der Krämerladen Max wahrscheinlich gesagt hätte so, hä, das kann man doch nicht machen. Ja, aber war natürlich eine ganz gute Idee im Retrospektiv. Und deswegen, glaube ich, kann man das, ist das erstmal eine Typfrage. Und zweitens, es gibt ja auch viele von diesen wirklich großen Ideen. Du hast Uber angesprochen. Ich kann mir Uber irgendwie nicht ohne Fremdkapital, also es wäre gar nicht möglich wahrscheinlich, definitiv nicht. Und ich bin so ein Fan davon, aber sich nicht zu früh unter Wert zu verkaufen. Und ich glaube, wenn ich so eine Faust-Daumenregel habe, dann ist es so, versuch doch erstmal, wie wir das in der Startup-Sprache nennen, so eine Art Proof of Concept hinzukriegen, ob das funktioniert. Weil dann ist deine Verhandlungsposition viel besser, als wenn du einfach nur 8 Slides zeigst, auf denen man vielleicht noch nicht so richtig erkennen kann. Aber da gibt es sicher jetzt auch viele Leute, die mir widersprechen würden, aber das ist so meine Regel.
Okay. So, jetzt sagen wir, ich habe eine Idee, ich möchte es bootstrappen, ich habe ein MVP und ich gehe jetzt raus. Was ist mein nächster Schritt?
Also aus Marketing-Sicht, und du kannst ja mal sagen, ob du vielleicht auch zustimmen würdest, du betreust ja auch viele Menschen, die irgendwie mit neuen Produkten an den Markt gehen. Ich glaube, eine der schwierigsten Sachen im Kopf ist erstmal, generell haben wir, finde ich, auf Social Media und im Marketing generell einfach ein sehr, sehr, ein gefühlt sehr, sehr hohes Niveau. Wir haben tolle Ästhetik, wir haben gute Ideen und da verstehe ich es erstmal total, dass man so den Anspruch hat zu sagen, ich möchte jetzt auf jedem Kanal exzellent sein. Aber das geht nicht. Das heißt, ich glaube, der erste Schritt wäre für mich erstmal, wenn man Zielgruppe definiert hat und da gibt es natürlich ganz viele Schritte, aber rein von die Kanalauswahl habe ich so das Gefühl, ist für viele so ein wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit? Und da glaube ich, würde ich zwei Sachen sagen. Das erste ist, weniger ist mehr. Also fokussiere dich lieber auf ein, zwei Dinge oder Konzepte. Also Vertical Video kann ja auch ein Konzept sein, das dann auf TikTok und Instagram oder YouTube Shorts funktioniert. Und das zweite ist, ist, so neben weniger ist mehr. Für mein Buch hat mir Johannes Kliesch, der Co-Founder von Snox, ein Interview gegeben und der hat das ganz schön formuliert, hat gesagt, wähle doch vielleicht Kanäle, die Rückenwind haben, die gerade so ein gutes Momentum haben. Und wenn die passen, das ist zum Zeitpunkt dieses Interviews, ist das vielleicht LinkedIn, ist das vielleicht TikTok, je nachdem, wo du halt hin willst mit deinen Produkten und was du so verkaufst. Aber da tut man sich dann, finde ich, leichter. Und was wir ja alle brauchen als Gründerinnen und Gründer, sind schon auch Erfolgserlebnisse. Wir wollen ja nicht immer nur gegen Windmühlen kämpfen. Und deswegen glaube ich, fokussiere dich, nimm Kanäle, die so ein bisschen trendy sind, mach nicht zu viel gleichzeitig. Das wäre so für mich so eine gute Anfangsmetrik.
Okay. Und jetzt habe ich ein bisschen Traction, jetzt habe ich auch ein bisschen Marketing gemacht. Irgendwann kommt ja auch der Punkt Team mit rein. Ja, was sind die ersten Personen gefühlt oder wie gehe ich vor, um rauszufinden, wen soll ich einstellen und auf was soll ich denn bei dem Ganzen achten?
Also erstmal glaube ich, auch wieder eine sehr individuelle Entscheidung, nur weil da draußen viele Startups, die natürlich dann automatisch auch mehr in der Öffentlichkeit sind, größere Teams haben, heißt das nicht, dass jedes Startup jetzt ein großes Team braucht. Und ich persönlich, ich habe eine ganz große Liebe für die GründerInnen-Geschichten, die kommt mit ganz kleinen Teams oder sogar, es gibt ja auch tolle Solopreneurship-Stories. So, das heißt, lasst euch nur da nicht so, wie soll ich sagen, prägen. Nicht jedes Startup braucht sofort ein großes Team. Es hängt ja auch so ein bisschen aber von eurem Skillset ab. Gleichzeitig ist es so, dass man viele Sachen auch eben gerne abgeben möchte. Für mich ist immer ein wichtiges Entscheidungskriterium. Ich glaube, die wenigsten Leute gründen, weil sie so richtig Bock auf die Steuererklärung haben. Das heißt, ich persönlich würde nicht als erstes die kreativen Aufgaben abgeben, aber es ist auch wieder eine Typfrage. Und dann, es gibt so ein Zitat von Peter Drucker, man ist es aber nicht so richtig klar, was er je gesagt hat. Ich habe zumindest nicht genau rausfinden können, wo und wann er es gesagt hat. Culture eats strategy for breakfast. Das heißt, ich würde im ersten Schritt immer erstmal auf die Kultur gucken, weil du verbringst so viel Zeit in deinem Startup, habe ich richtig Bock, mit den Leuten zu arbeiten. Das heißt nicht, und das ist ganz wichtig, ich finde, ein Startup ist keine Familie. Das heißt nicht, dass man sagt, oh, ich will mit niemand anderem mehr Zeit verbringen. Aber ergänzen wir uns gut, sind die Vibes gut, was für mich immer so ein guter Gradmesser ist, wenn du so alleine eine Autofahrt mit der Person hast, ja, so fühlt sich das komisch. Das heißt ja nicht, dass man die ganze Zeit reden muss und sagt, wow, wir sind die besten Freunde, aber fühlt sich das komisch an oder nicht? Finde ich, ist eine Metrik, die für manche vielleicht passt. Und ich würde erstmal auf solche Dinge achten und im zweiten Schritt natürlich dann passen die Fähigkeiten und so weiter, aber auch das ist dann so individuell auf die Stelle, aber für mich ist so Culture ist für mich einer der wichtigsten Punkte.
Ja, super spannend. Ich habe ein Interview gelesen von Sam Altman, Gründer von OpenAI, kennen viele wahrscheinlich unter ChatGPT. Und der hatte gemeint, er glaubt, dass wegen künstlicher Intelligenz es demnächst One-Man-Shows geben wird, die einen Unicorn, also ein 1-Milliarden-Dollar-Unternehmen aufbauen. Hältst du das für realistisch? Und wie siehst du allgemein künstliche Intelligenz in dieser ganzen Startup-Welt?
Also wenn wir künstliche Intelligenz bezogen auf Startups oder jetzt in meinem Buchthema Marketing, ich habe mich echt schwer getan mit dem Kapitel, weil ich geschrieben habe, so, ich glaube, ich habe versucht, da Vergleich zu finden, aber ich habe gesagt, fürs Marketing zum Beispiel ist das, glaube ich, die krasseste Sache seit dem Fernsehen irgendwie. Ja? So, das wird einen so unfassbaren Impact haben, den ich aber jetzt, ich habe ja nur ein Gehirn, nicht zwei, den ich überhaupt nicht zu prognostizieren vermag. Und bei das Ein-Personen-Unicorn, ja gut, ich meine, wir im Startup-Umfeld müssen natürlich auch immer aufpassen, was ist so die Bewertung, ja, und was ist wirklich, was ist da substanziell dahinter, aber ich bin immer schon der Meinung, dass die Menschen, die irgendwie in Startups investieren, die können auch Fehler machen und es gibt auch immer wieder Startups, wahnsinnig hochgebauscht werden und da ist dann nicht so viel passiert, aber in der Regel sind es, glaube ich, Menschen, die wissen, was sie tun und die wissen schon, warum Startups irgendwie eine hohe Bewertung haben und das kann ich mir absolut vorstellen. Ich glaube, ja, also sich nicht mit AI zu beschäftigen, du bist ja auch ein Advokat für dieses Thema und das ist einfach, das ist fahrlässig und das ist auch, glaube ich, einfach dumm, weil egal, ob man Zukunftsoptimist ist oder Zukunftspessimist, ist es, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtig, da so ein bisschen parkettsicher zu sein, was das Ganze angeht und diese Möglichkeiten ja wirklich für sich zu nutzen.
Ja, also bin ich absolut bei dir. Ich glaube, wenn man sich überlegt, ob man es unterschätzt, kann ich nur sagen, es gibt zwei Unternehmen, die ihr wahrscheinlich kennt, die haben KI auch unterschätzt. Und das ist Google als eins und Apple als andere. Ja? Die haben beide nicht gesehen, dass Microsoft und OpenAI kommen. Von daher glaube ich, dass wir es alle noch so ein bisschen unterschätzen und gar nicht so dieses exponentielle Denken haben, dass wir uns vorstellen können, das ist jetzt heute so und morgen so, wie ist es nächstes Jahr? So, du hattest vorhin Fehler angesprochen. Was sind denn so klassische Fehler, die du siehst, die Startups immer wieder machen oder von denen man zumindest mal in Acht sich nehmen sollte und sagen, da soll ich vielleicht drauf achten?
Also da können wir natürlich eine sehr philosophische Diskussion führen, weil ist es denn wirklich gut, Fehler von vornherein zu vermeiden oder ist es nicht wichtig, sie zu machen?
Manche bestimmt.
So, Gerrit Danz, ein Vortragsredner, Werber, Marketing-Experte auch, der hat mal in einem Vortrag, den ich von ihm hören durfte, mal einen schönen Vergleich gemacht. Ich vereinfache es jetzt ein bisschen. Er hat im Prinzip gesagt, so den komplexesten Bewegungsablauf auf der Erde, wahrscheinlich das menschliche Laufen, ja, den lernen wir irgendwie, indem wir die ganze Zeit hinfallen. So. Und dann später sind aber Fehler plötzlich schlecht. Ich glaube, wir sollten uns erstmal bewusst werden, gerade in einem Startup-Umfeld, dass Fehler unvermeidbar sind. Die müssen passieren, die müssen passieren. Welche Fehler sind jetzt aber wirklich blöd? Ich glaube, sich A, zu viel vorzunehmen. Du kannst nicht auf 10 Kanälen exzellent sein, in der Regel. Ja, das kriegst du einfach nicht hin. Es kommt natürlich immer darauf an, es gibt Startups, die haben so viel Kohle, die haben riesige Teams, die können das vielleicht auch. Aber gehen wir mal von einer normalen, wie sie überall in Deutschland, in Europa jeden Tag passiert, von einer kleinen, normalen Gründung aus, da kannst du nicht alles machen, bei einer Solo-Gründung auch nicht. Das Zweite ist, glaube ich, zu unterschätzen, was man in der Regel für einen langen Atem braucht. Und wir neigen, glaube ich, dazu, uns an die 5 Erfolgsgeschichten zu erinnern, die wir auf Instagram sehen, wo jemand sagt, es ist so abgefahren, nach nur 3 Tagen hatten wir 10.000 Follower und irgendwie die ersten 1.000 Sales. Aber so sieht es ja in der Regel nicht aus. Das heißt, ein langer Atem gehört dazu. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, das hat mir Chris Sorell, der so Performance-Schlafexperte aus München ist, mal so schön näher gebracht. Der hat mal zu mir gesagt, deine Vision muss halt so stark sein, dein Traum, dass du gar nicht vom Weg abkommen kannst. Und ich glaube, das sind so 3 Punkte, die mir jetzt spontan einfallen, die schon sehr generisch sind. Das ist mir klar, wenn jetzt jemand hier im Blog gerade sitzt und mitschreiben will und sagen will, ja, Moment, wo sind jetzt die konkreten Tipps? dann sag ich, ja, können wir gleich vielleicht noch ein paar rausgreifen, aber das sind so 3 Aspekte, die mir jetzt besonders einfallen.
Ja, ich glaube, jeder, der so Unternehmen gründet, ist schon bewusst, dass es irgendwo ein Risiko hat. Ja, was mich auch so ein bisschen zu dir jetzt führt. Was war deiner Meinung nach das größte Risiko, was du jemals eingegangen bist und was hast du daraus gelernt?
Also, je älter du und ich werden, desto mehr...
Ja, ist nicht okay, dass du mich mit reinziehst, aber okay.
Je älter Menschen werden, ja, desto bewusster wird uns ja in der Regel, dass unsere Lebenszeit endlich ist. Und deswegen glaube ich, ist das größte Risiko wahrscheinlich, dass wir das ausblenden und unsere Zeit zu lange einer Sache widmen, die uns überhaupt nicht erfüllt. Ja, so das ist also rein aus der, das ist eine sehr, sehr egoistische Perspektive, aber ich glaube, auch wenn du dich einer höheren Sache widmest und einen starken Purpose hast, der nicht in dir drin liegt, sondern extern, wenn du dich einem gesellschaftlichen Thema widmest, auch dann musst du ja erstmal selber auch eine Motivation haben, warum ist das Thema für dich relevant, vielleicht einen Bezug dazu haben. Und deswegen glaube ich, andersrum bin ich so dankbar, dass wir diesen Mut hatten, zu dritt so ein Thema wie mein Müsli zu verfolgen, wo ja auf den ersten Blick gar nicht klar war, was draus werden könnte, weil es einfach so Bock gemacht hat, weil es einfach so ein tolles Produkt war, weil es sich so gut angefühlt hat, weil es so Spaß gemacht hat, mit den Leuten da zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, was eine Frage, die ihr euch unbedingt stellen solltet. Ihr müsst nicht für jedes Thema so brennen. Wenn ihr jetzt eine Finanzsoftware gründet, dann brennt, aber dann müsst ihr zumindest für Entrepreneurship brennen. Ja? Also das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann, dass man zu lange was macht, weil man völlig externe Motivationstreiber wie zum Beispiel Kohle hat. Ja? Anstatt wirklich zu sagen, erfüllt mich das selber auch mit einer Freude und ist das mit meinen Werten im Einklang?
Purpose-driven, ja. Meine Frage zu Purpose. Ich habe eine sehr, würde sagen, nicht so populäre Meinung zum Thema Purpose. Viele sagen ja so, Purpose and Passion, ja, follow your passion. Und meiner Meinung nach ist ja, das ist jetzt nicht so der beste Advice. Ich finde immer, dass Leute, die sagen, follow your passion, sind meistens Leute, die reich sind und es schon geschafft haben. Die sagen mal, follow your passion. Rückwirkend betrachtet, glaube ich eher daran, dass man eine Passion daraus entwickelt, dass du in etwas wirklich gut bist. Also die Frage soll das eigentlich sein, in was bin ich richtig gut drin? Wie siehst du das?
Ich glaube, das ist mir nochmal ganz wichtig, vielleicht danke, dass du mich da auch nochmal drauf hinweist, so follow your passion muss nicht heißen, nur weil ich bin in meiner Jugend gerne Skateboard gefahren. Ich glaube, es wäre eine richtig blöde Idee gewesen, weil ich auch einfach nicht besonders gut darin war, ja, wenn ich jetzt Profiskater geworden wäre oder ein Startup gegründet hätte, wo es darum geht, dass ich Skateboard fahre in irgendeiner Form, so. Aber ich glaube, du kannst eben auch, deswegen, ja, was so die Geschäftsidee vielleicht angeht oder was deine Zukunft angeht, gerade wenn du auch dir noch was aufbauen willst, auch wenn du ganz am Anfang stehst und eben auch völlig zu Recht auch sagst, ich muss auch mal Kohle verdienen, so, ich habe jetzt studiert oder eine Ausbildung und so, raus da, dann ist dein Skillset, finde ich, schon sehr entscheidend. Aber ich glaube trotzdem, deswegen meinte ich diese Steuersoftware, du kannst ja trotzdem ein Top eine Passion für Entrepreneurship haben. Das kann dich ja trotzdem treiben. Aber das heißt, deswegen kannst du trotzdem Tennis in deiner Freizeit spielen. Und das finde ich ganz wichtig. Für mich war es immer einfach zu sagen, don't follow your hobby. Ich mache super gerne Yoga, aber ich werde jetzt nicht Profi-Yogi. Es können so viele Millionen Menschen da draußen viel besser als ich. Aber ich weiß zum Beispiel, worin ich wirklich gut bin, ist so Projekte auf die Straße zu bringen, weil mir das einfach Bock macht. Und das kann ich auf super viele Themen anwenden. Und das erfüllt mich auch mit Freude. Mich erfüllt es mit Freude, irgendwie Ideen zum Leben zu erwecken. Und ich finde, das ist so ein bisschen, ich hoffe, das ist so klar geworden aus diesen Ausführungen, nee, es muss nicht dein Hobby sein, aber du kannst ja trotzdem auch in dem, worin du gut bist, trotzdem noch eine Passion finden.
Was würdest du sagen, wenn jetzt in jeder Startup-Welt gibt es ja schöne Tage, es gibt schlechte Tage. Fangen wir mit einem schlechten Tag an, ja. Was treibt dich an oder wie motivierst du dich, wenn es mal eine Zeit lang richtig schlecht läuft?
Zwei Dinge. Ich finde, hab ein starkes Zielbild. Wie motiviert man sich dazu, jeden Tag 50 Liegestütze zu machen? Ja, weil man irgendwie ein Zielbild vielleicht hat. Und das kann ja alles Mögliche sein. Einfach, dass meine Haltung besser wird oder so. Und es gibt von Stephen Pressfield ein Buch, The War of Art. So, da geht es darum, also letztlich so die Tools, um eine Künstlerin zu sein. Und Stephen Pressfield sagt sinngemäß, it's not hard to write a novel, it's hard to sit down to write a novel every day. Und deswegen glaube ich so, show up. Ja, das klingt jetzt so wie so ein Motivationsredner aus den USA, aber das ist es doch wirklich so. Einfach zieh's durch und lass dich nicht aus der Ruhe bringen oder lass dich nur dann aus der Ruhe bringen, wenn du merkst, jetzt muss ich mich aus der Ruhe bringen lassen, weil ich muss meinen Kurs ändern. Aber starkes Zielbild, show up und zieh's durch. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die mir persönlich total helfen, auch durch irgendwie schwierige Zeiten zu kommen. Weil du weißt das selber aus eigener Erfahrung mit deiner Agentur, Startups und Gründungen haben ja selten so eine schöne Gerade, ja, sondern es ist entweder 1 oder es ist 0 oder -1. Und diese Amplituden, die muss man halt aushalten. Und ich glaube, das kriegt man am besten hin, wenn man sich gut strukturiert und klar weiß, wo man hin will.
Ja, Gary Vaynerchuk ist immer ganz schön. Es ist ein Marathon, aber kein Sprint. Also es dauert über die Zeit. Jetzt würde mich mal wirklich interessieren, du hast ja auch echt schon viel erlebt. Was würdest du sagen, bedeutet im jetzigen Stand Erfolg für dich? Und wie hast du das Gefühl oder denkst du, dass es sich über die Zeit verändert hat?
Also ich glaube, dass, wie kann ich das am besten sagen? Der Waldemar Zeiler, der Co-Founder von Einhorn, die ja mit Kondomen begonnen haben, der hat mal in einem Post, wo es darum ging, warum gründet man eigentlich? Warum tut man sich das an? Hat er in sehr schönen Worten, die ich jetzt nicht mehr ganz wiedergeben kann, gesagt, so das zu beobachten und eine Idee mit Leben zu füllen, das gibt ihm wirklich das Gefühl, am Leben zu sein. Und das hat für mich schon viel mit Erfolg zu tun, Ideen wahr werden zu lassen. Und deswegen das Schönste an dem Buch, das ist so ein Abrisskalenderspruch, wenn jemand ein Buch geschrieben hat, dass er sagt, also wenn das Buch nur einer Person geholfen hat, das reicht mir schon. Das glaube ich, ich bin schon froh, wenn es mehr als einer Person hilft. Aber der schönste Moment war für mich, als es einfach da war und etwas, was ich mir ganz abstrakt vorgestellt hatte, lag dann vor mir. Und das ist für mich immer wieder der Erfolg, so Dinge sich auszudenken und zu sehen, wie sie entstehen. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor.
Maximieren wir mal das Ganze. Ja, sagen wir nicht eine Person, sagen wir nicht 10, sagen wir Mark Zuckerberg. Ja, kommt zu dir und sagt, Max, du darfst eine Nachricht schreiben, die an meine 3 Milliarden Nutzer rausgehen. Ja, was würdest du der Welt gerne mitteilen?
Also ich würde definitiv I tend to overthink, ja. Ich würde erstmal ein Gremium aus Menschen bilden, die mir helfen und gucken. Ich glaube, da würde ich auf jeden Fall hart in die Analyseparalyse fallen, weil ich denke wieder, oh, ich habe nur eine Chance, da muss man auf ganz wichtige Themen hinweisen, was das hat den größten Impact jetzt für Menschen. Also das könnte ich nicht ad hoc beantworten. Da würde ich mir ein ExpertInnen-Gremium bilden erstmal.
Wenn du dir eine Person auswählen könntest, sei es jetzt normalerweise so die typische, die kennt man vom Podcast, Abendessen-Frage, aber mal auf das runtergebrochen, mit wem würdest du gerne mal dich austauschen, wenn du eine Person wählen könntest und warum?
Auch die will ich nochmal generisch beantworten. Auch da kannst du natürlich zwei Routen wählen. Die auf jeden Fall sinnvollere wäre sicher, jemanden rauszupicken, der irgendwie einen krassen Einfluss auf die Welt nehmen kann, ja, und zu gucken, kann ich vielleicht dadurch irgendeinen Beitrag leisten, dass die Welt sich zu einem besseren Ort entwickelt, wenn ich eine super egoistische, ja, wenn Perspektive einnehmen müsste und jemand würde mich zwingen, etwas, was nur dir jetzt irgendwie was Neues beibringt. Ich glaube, ich würde einen Künstler oder eine Künstlerin nehmen, weil mich faszinieren KünstlerInnen unglaublich, weil ich das so toll finde, wenn jemand, weil du ja oft, bisschen wie bei Athleten, also Musiker, AthletInnen, KünstlerInnen, mich fasziniert es so, wenn Menschen es schaffen, so 99% deren Leben ist ja im Training, ist ja außerhalb der Öffentlichkeit und ganz viel, also du musst so ein klares Fernziel haben und ja, Menschen, die es schaffen, so einer Sache so lange treu zu bleiben, 20 Jahre zu trainieren, jeden Tag den Wunsch haben, irgendwie was zu schaffen, kreativ sind, so, das ist so eine Welt, da würde ich mir, glaube ich, wenn ich mir da jemanden aussuchen dürfte, das wäre auch richtig faszinierend bestimmt.
Da ich möchte, dass der größtmögliche Mehrwert zum einen natürlich für die ganzen Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen ist, aber auch, was mich auch wirklich interessiert, was du denkst, gibt es eine Sache, die du jetzt in der ganzen Recherche und im Schreiben von diesem Buch gefunden hast, die dich selber am meisten überrascht hat? Oder eine Sache, wo du sagst, du pass mal auf, für die, die jetzt zuhören, das hätte jetzt echt einen Mehrwert, wo du nochmal tiefer eintauchen wollen würdest?
Also ich glaube, worauf ihr alle achten müsst, ist, sei es dieser Podcast, sei es mein Buch, es gibt so viel guten Content da draußen, aber in diesen Content können wir uns wie in so eine Daunendecke reinkuscheln. Wir können einfach den ganzen Tag nur damit verbringen, uns weiterzubilden, aber bring es so schnell wie möglich auf die Straße, weil sonst hast du irgendwie das, sonst ist das alles nur abstrakt. Und das, da muss ich mich, und das ist auch gleichzeitig meine größte Erkenntnis bei mir selber, wie oft ich auch Dinge konsumiere und immer wieder und immer tiefer rein und mich berieseln lasse und mit so einem hohen Produktionsniveau, ich bin so ein großer YouTube-Fan, aber versuche es in irgendeiner Form von Action in ein Projekt zu channeln, ja. Und wenn du sagst, ich möchte gründen, aber du bist vielleicht nicht so weit, vielleicht kannst du ja mal irgendein Projekt ausprobieren, vielleicht kannst du dir auch erstmal einen Insta-Account aufbauen, so vielleicht, also das wäre so mein größter Tipp, versuche die Energie irgendwo hinzulenken, wo sie auch wirklich schon Wirkung entfaltet und nicht nur Content konsumieren.
Mhm. Abschließend unsere fünf Lieblinge. Einfach kurz und knapp. Erstens Lieblingsbuch.
Ganz viele, aber weil es hier liegt, weil es ist dein Buch, aber Positioning, eins der bekanntesten Marketingbücher, ich glaube von Advertising Age Lesern auch zum besten Business Marketingbuch aller Zeiten gewählt, ist eins, das mich wirklich, das ich richtig toll finde, das mich auch geprägt hat.
Mhm. Lieblingsunternehmer, Influencer,
Gott, ich
Inspiration.
Finde es gibt so viele faszinierende UnternehmerInnen da draußen, aber weil ich einfach das Glück hatte, mit ihm zu arbeiten, ich fand es toll, zum Beispiel mit Joko Winterscheid zu arbeiten, ist einfach ein toller Typ, toller Unternehmer. Und ich bin auch so wahnsinnig dankbar, dass ich Hubertus und Philipp, meine Mamusi-Mitgründer, in meinem Leben habe, weil die zwei einfach auch, ja, es ist einfach toll, was wir zusammen erlebt haben.
Lieblingswerbekampagne?
Wow, ganz viele, aber wie ganz klischeehaft würde ich einfach Apple antworten, 1984.
Okay, berühmter George Orwell. Und Lieblings-App?
Lieblings-App für mich auf jeden Fall, oder ich würde sagen, also Lieblings-Application würde ich sagen Canva. Und zwar aus dem Grund, weil ich es toll finde, was Canva so in Sachen Empowerment, ja, gerade Solopreneuren, Solopreneurinnen an Tools liefert und was man damit Unglaubliches an Content schaffen kann. Und das finde ich, ist einfach toll. Ich liebe solche Tools.
Und dann Lieblingszitat oder Weisheit?
Seneca. Wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig, weil ich glaube, das ist auf Marketing bezogen wahnsinnig wichtig. Du musst einfach wissen, wo du hin willst, weil sonst ist die Reise, die ist eh schon beschwerlich, aber sonst, wenn du dein Ziel nicht kennst, dann ist es noch schwieriger.
Max, es war mir eine Freude. Vielen Dank für das Interview. Ich habe alles verlinkt in den Captions, sowohl Buch als auch LinkedIn von Max. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann lass mir doch ein Abo da. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt.